Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Where are you, David?
Herzlich willkommen, Anna Aaron in Reflexe. Where are you, David? Wir haben einen Ausschnitt aus diesem Song gehört. Der ist von Ihrem aktuellen Album. Das Album kam letztes Jahr raus. Anna Aaron, wann haben Sie diese Aufnahme das letzte Mal gehört?
Das weiß ich nicht mehr.
Sie sind nicht jemand, der Ihre Platte jetzt rauf und runter hört?
Nein, Album. Nein, überhaupt nicht. Nein.
Was mir bei Ihren Songs auffällt, ist, dass Sie häufig ganz starke dramatische Wechsel haben. Also es gibt diese Passagen mit ganz fetten Soundarrangements und dann der Wechsel in ganz karge Passagen. Ist das karge etwas, was das Fette erst möglich macht? Oder wie denken Sie über diese Komposition?
Ich denke, dass die Arbeit mit Kontrasten, das ist immer was, das man ausprobieren muss. Also ich denke, das sind so die Dinge, wo man hört, dass ich noch sehr am Rumexperimentieren war. Beim Schreiben von diesem Album, weil das kann man nicht voraussehen, was passiert, wenn man die Wechsel einbaut. Und darum muss man das einfach machen und dann sieht man, ob es funktioniert oder nicht.
Und dann würden Sie quasi sagen, der Lerneffekt ist der, dass man merkt, vielleicht muss man es gar nicht so drastisch machen?
Ja, ich denke, es hilft mir sehr, über meine eigenen Grenzen hinaus zu gehen, weil wenn ich anfange, ein Lied zu schreiben, dann setze ich mir ja auch einen gewissen Rahmen. Also ich setze mir Rhythmus, Tempo, Tonart und all diese Dinge. Und wenn ich dann versuche, mich da wieder rauszukippen, dann kann ich mich selber immer wieder in dieser Dringlichkeit behalten, dass es nicht zu bequem wird. Weil ich mag es nicht, wenn Musik zu bequem ist, auch für mich als Schreibende.
Unbequeme Songs, was mir auch aufgefallen ist, ich habe vieles einfach gehört und bin dazu einkaufen gegangen oder so. Sie haben immer wieder Klatschen als Rhythmuselement drin.
Ja.
Sind jetzt daran, Ihr neues Album vorzubereiten. Kommt das Klatschen weiterhin vor?
Ja, das Klatschen kommt im Moment zwangsläufig vor, weil ich sehr beschränkte Mittel habe bei mir zu Hause, wenn ich die Demos aufnehme. Aber ich denke, nein, zu dem Klatschen werde ich wahrscheinlich nicht wieder zurückkehren bei den neuen Sachen.
Okay. Wir treffen uns hier und wollen eigentlich gar nicht über Ihre Arbeit sprechen, sondern über Ihr Vergnügen bzw. über das, was Sie sich an Kultur, an kulturellen Erzeugnissen im Mai zu Gemüte geführt haben. Wir haben uns da im Voraus kurz ausgetauscht per E-Mail. Das ist eine ganze Liste zusammengekommen. Ich picke etwas heraus. Literatur. William Gibson. New Romancer.
Ja.
Das ist der Auftakt zu einer ganzen Trilogie von William Gibson, The Sprawl Series. Der Roman ist 1984 erschienen. Und das ist ein Roman, der, und das habe ich gelernt, ein literarisches Genre begründet hat, nämlich den Cyberpunk. Und Sie haben mir gesagt, dieses Cyberpunk-Ding, das interessiert Sie zurzeit sehr. Da suchen Sie rum, da lesen Sie viel. Was erweckt daran Ihr Interesse? Was interessiert Sie an Cyberpunk?
Weil ich wollte zurückgehen zu der Stadt. Weil ich war in dem Album, das ich jetzt rausgegeben habe, das war alles sehr mit Bergen und Flüssen und Wüsten und so. Und dann habe ich mir plötzlich überlegt, dass eigentlich unsere Körper sind organisch, aber unsere Umgebung ist artifiziell und ist technologisch. Und dann habe ich mir plötzlich überlegt, eigentlich müsste ich mir angucken, was heißt es denn als Mensch, also als physischer Körper mit Blut und Haut und Muskeln in einem technologischen Umfeld sich zu bewegen und zu fühlen und zu leben und zu lieben und all diese Dinge. Und dann habe ich gespürt, dass es mich in Richtung Science-Fiction-Literatur treibt. Und dann habe ich Neuromancer zu lesen begonnen.
Also ist es mehr die Technologie als das Urbane oder die Technologie, die sich mit den Megacities verbindet?
Es ist beides, denke ich. Weil, also das Urbane ist ja die Umgebung und das Technologische ist dann, wie der Mensch sich eigentlich seine Umgebung auch schafft. Also das wird ja dann fast schon eine Interaktion. Also er schafft sich. Ich meine, also das Internet ist ja fast schon ein Gegenüber geworden für den Menschen. Das kann man nicht mehr Umgebung nennen. Es ist eine Interaktion.
Dieses Buch von William Gibson, Neuromancer, das erzählt von einer Dystopie. Das ist eine Welt voller Gangster, Tagediebe, korrupte Mega-Unternehmen. Das ist eine Welt, wo Implantate Menschen verändern, wo auch jeder jeden irgendwie erpresst. Das ist beunruhigend geschrieben, es ist total schnell geschrieben, es ist ein bisschen dirty. Es ist aber vor allem Literatur, die nicht etwas entwickelt, fand ich, sondern Literatur, die die Leserin, den Leser in eine Welt wirft, die man nicht versteht. Es ist ziemlich rätselhaft.
Ja, finden Sie, dass man es nicht versteht?
Ja, es kam mir schon so vor, das ist, wenn ich jetzt Melville lese, dann werde ich an die Technologien des Walfangs und an die Begrifflichkeit des Walfangs auf eine gewisse Art herangeführt. Ja. Ich muss kein Walfang-Experte sein, um Melville zu verstehen. Bei Gibson muss ich mich irgendwie anders informieren. Ich muss mit diesem Unverstehen anders umgehen, hatte ich den Eindruck.
Ja.
Sie sind nicht so gegangen.
Doch, ich habe auch viele Begriffe nicht verstanden. Und ich denke, dass... Ja, ich glaube, das hat er auf eine Art auch gewollt. Also er wollte ja auch etwas machen, was irgendwie... also da ist ja dann der Bezug zum Punk. Ich habe so ein Zitat von ihm gelesen, wo er gesagt hat, er hat den Satz irgendwie so angefangen und dann hat er gesagt, gleichzeitig kamen da so komische Geräusche aus New York und London. Und dann hat er gesagt, und ich habe das irgendwie als ein Zeichen aufgefasst. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann, das hat mich sehr aufgewühlt, darum habe ich mich dann auch noch mit Punk auseinandergesetzt, weil es ja auch den Zusammenhang noch hat zu dem Revolutionären, zu dem, dass plötzlich etwas laut wird. Irgendwo wird plötzlich eine Stimme laut, irgendwo in London oder in den Städten, in New York und so, werden die jungen Leute plötzlich laut und fangen an, sich auszudrücken und schockieren eigentlich die Gesellschaft. Und ich denke, jetzt in dem Roman ist das Element auch drin, von dem reingeworfen werden von dem Schockieren und sich auch nicht erklären, weil man sich gar nicht erklären muss, weil der Ausdruck für sich selber schon steht, also sich selbst eigentlich auch legitimiert.
Was ich interessant finde an dem Text ist, wenn ich ihn zusammendenke mit Punk, dass dieses Rebellische, das diese, sagen wir mal, Jugendbewegung ja hatte, dass ich das in diesem Roman aber nicht wiedererkannt habe oder nicht wiedergefunden habe. Gibt es einen Protagonisten, der heißt Case, das ist ein Daten-Cowboy, das ist jemand, der programmiert hat. Das ist eigentlich eine Entwicklungsgeschichte.
Ja, aber Case ist ja ein Hacker. Also der hackt ja die Computer.
Aber er tut es ja, weil er angestellt ist.
Ja, aber er, er tut es, weil er angestellt ist, aber er findet dann irgendwie raus, dass derjenige, der wirklich hinter der Anstellung steckt, das ist eine künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz, die will eigentlich sich selber, die will eigentlich gehackt werden. Also, und es sieht dann zuerst so aus, als würde die sich selbst einfach zerstören wollen. Und dann finden sie aber raus, dass die künstliche Intelligenz möchte eigentlich sich selber befreien. Also durch den Hack-Prozess sollen die Grenzen aufgehoben werden, wo der Mensch das noch unter Kontrolle hat. Und das ist ja eigentlich... Also für Case bedeutet das ja eigentlich ein Selbstmordunterfangen, schon fast. Also Case hat ja auch das kommt ja auch schon am Anfang vom Buch vor, wo er einfach irgendwie so einen Anschlag verübt und eigentlich wirklich sich selber immer wieder in Gefahr bringt. Also er hat ja auch diese Neigung zum radikalen...
selbstzerstörerisch auch irgendwie.
Ja, genau.
Sie haben das Buch auf Englisch gelesen?
Ja.
Schwierig?
Die Begriffe sind schwierig, ja, weil man sie nicht kennt. Aber er hat ja auch viele, zum Beispiel so Begriffe wie Cyberspace oder Matrix, das kommt ja alles von ihm. Mhm. Also das ist irgendwie auch noch, wenn wir heute denken, dass wir gehen so mit dem Internet, wie wir mit dem umgehen in unserem täglichen Leben, würde man niemals denken, dass da irgendwie so ein komischer Punk aus den 80er Jahren so einen riesen Einfluss gehabt hat auf den begrifflichen Umgang, den wir heute pflegen mit dem ganzen Netzthema.
Ja. Sie haben es vorhin schnell angesprochen, Sie haben sich dann aufgrund dieses Romanes dann auch angefangen, überhaupt mal für Punk oder noch einmal vielleicht für Punk zu interessieren. Sie haben sich einen Dokumentarfilm angesehen.
Ja.
Die Punk-Doku Another State of Mind, die stammt von Peter Stewart und Adam Small. Ich fasse ganz kurz mal die Handlung zusammen. Das ist ein Dokumentarfilm, der uns einen Einblick gewährt in den US-amerikanischen Punk. Der Film zeigt eine Tour quer durch die USA, eine Tour der beiden Bands Social Distortion und Youth Brigade im Sommer 1982. Das ist teilweise total amüsant, weil ganz vieles schief geht auf dieser Tour. Also
ja.
Der Bus kracht zusammen. Das ist aber auch tragisch, und zwar aus denselben Gründen, weil eben so vieles schief geht. Was hat Ihnen gefallen an diesem Doc-Film? Haben Sie mehr gelacht oder mehr geweint?
Beides. Ja, ich habe vor allem gestaunt. Also ich liebe die Szenen, wo sie die jungen Leute beim Tanzen zeigen. Und
sieht man eine Horde junger Menschen, die ja ziemlich wild vor einer Bühne tanzen, Pogo tanzen, ja,
genau,
in einem Kreis.
Genau, und auch so die Circle Pits und der Slam Dance und halt alles so die, ja, die Tanzkultur, die sie eigentlich entwickelt haben. Und es kommen dann auch immer wieder so verschiedene Stimmen von jungen Leuten, und die einen sagen, ja, das hat nichts mit Gewalt zu tun. Wenn man umfällt, dann wird einem wieder auf die Beine geholfen. Man guckt auch zueinander. Und dann kommt aber wieder jemand anders und sagt, doch, doch, das ist sehr gewaltvoll, weil wir sehen, das sieht ja aus, als würden die sich völlig zusammenschlagen und so. Also sie haben auch selber unter sich irgendwie, sie wissen nicht so recht, wo man jetzt die Gewalt einordnen soll. Also wie sie das auch für sich, wie sie das sehen wollen. Und ich glaube, es geht auch gar nicht um das. Es geht wirklich um das Erleben. Es geht um den Ausdruck und um die Intensität von dem Moment. Und das liebe ich an jungen Leuten. Das ist so eindrücklich, wie sie einfach den rohen, puren Ausdruck vom Körper, wie sie das einfach rauslassen.
Es gibt noch andere Differenzen in diesem Film, die mir aufgefallen sind. Da gibt es einige Szenen, wo man sich die Haare färbt, von pink zu blau, zu grün, zu schwarz. Es gibt auch einige Frauen, die darüber erzählen, warum sie aussehen, wie sie aussehen. Teile des Schädels sind rasiert, Teile der Haare sind aufgestellt, andere nicht und so weiter und so fort. Mhm. Und da gibt es also einige Leute, die sagen, Punk ist eigentlich die Art und Weise, wie ich mich selbst ausdrücke. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die sagen, ja, Punk ist vor allem eine Gegenbewegung. Das ist eine Rebellion. Mhm. Das ist quasi das Antikapitalistische. Das fand ich interessant, dass auch in diesen Punkten, und ich finde, das sind ziemlich große Unterschiede, oder? Totale Uneinigkeit besteht.
Ja, aber ich denke, das Ausdruck hat immer auch, also ich denke, Ausdruck und Rebellion, das sind zwei Begriffe, die sind sehr schwierig, weil die liegen sehr nah beieinander, weil wenn man sich ausdrückt auf eine radikale Art und Weise, dann gibt es ja auch immer etwas, das man durchbricht. Also man durchbricht eine gewisse Lethargie, man durchbricht eine gewisse Bewegungslosigkeit und kommt in die Aktivität rein. Und dann kann man immer sagen, also der Bruch, es wird immer Leute geben, die das als Rebellion bezeichnen oder als Gegenbewegung. Aber ich denke, der Gegenimpuls ist gar nicht so wichtig. Es ist eher der Ausdrucksimpuls. Und
die Bewegung ist es quasi.
Ja, genau. Raus. Genau. Und der Bruch, der kommt dann, der ist halt einfach noch drin.
Kann man heute eigentlich noch Punk sein?
Ja, natürlich, ja. Ich denke schon.
Sind Sie es?
Nein, ich denke nicht. Also ich weiß nicht. Auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet.
Ich habe mich gefragt, also Sie haben es sehr schön erklärt, Sie haben diesen Text gelesen und sind dann auf diese Dock gekommen, um sich näher zu informieren über diese diversen Töne, die da aus ganz verschiedenen Ecken der Welt erschallt sind und die quasi den Punk eingeläutet haben. Was für eine Relevanz hat Punk heute noch? Ist das Musik zum Beispiel, die Sie beeinflusst?
Für mich jetzt persönlich. Also ich höre eigentlich nicht so viel Punk, nein. Für mich war das jetzt nicht so, es war nie so, also von der Musik her war das nie so ein wichtiges Thema. Eher vielleicht Nirvana, aber das kann man nicht wirklich als Punk bezeichnen.
Okay, lassen wir den Punk mal in der Ecke, in der er steht. Sie hören Reflexe heute mit der Musikerin Anna Aron. Sie ist Monatsgastkultur im Mai. Wie würden Sie sich beschreiben als Kulturkonsumentin, Anna Aron? Sind Sie so ein Schwamm, der ganz, ganz viele verschiedene Sachen aufsaugt? Oder sind Sie jemand, der so selektiv vorgeht?
Also im Moment bin ich sehr ein Schwamm, weil ich bin ja wieder am Arbeiten und am Liederschreiben. Und das ist dann immer eine Phase, wo ich merke, da öffnet sich was in mir drin. Und aber ich muss dann manchmal auch aufpassen. Also ich gebe sehr Acht, was ich dann zu mir nehme und was nicht. Also ich möchte dann nicht einfach irgendwas lesen oder mir irgendwas angucken, weil ich möchte die Offenheit nicht verschwenden für irgendwas, was mir vielleicht nichts. Also ich möchte es dann schon auch irgendwie, also da kontrolliert an das herangehen oder überlegt.
Ist fast ein Arbeitspensum.
Ja, also es ist eigentlich, also ich bezeichne es als recherchieren. Aber ja, ich denke, das macht man ja. Also das machen ja auch Leute, die zum Beispiel Bücher schreiben oder so, weil man, es geht ja auch sehr darum, überhaupt mal ein Vokabular zu finden und zusammenzustellen, bevor man dann wirklich einen glaubwürdigen Arbeitsprozess anfangen kann.
Anna Aron ist Ihr Künstlername. Sie sind geboren als Cecil Meyer. Macht sie einen Unterschied zwischen Annas Kulturkonsum und dem Kulturkonsum von Cecil?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, für mich ist es wie, weil ich kann das gar nicht so trennen, für mich ist es die ganze Zeit Arbeit. Aber es ist nicht eine Arbeit, die mir schwerfällt oder die mir, also weil, das liegt ja daran, eigentlich, es liegt ja an Interesse. Also am Grunde davon liegt ja das Interesse und das treibt mich an und ich muss mich nicht selber zwingen. Also darum kann ich auch nicht so unterscheiden zwischen Recherchieren und Freizeit, Kulturkonsum. Das ist für mich irgendwie alles das Gleiche.
Sie sind als Musikerin, natürlich auch als zivile Person, bibelfest. Sie wuchsen als Missionarstochter auf. In ihren Songs kommen Bibelfiguren vor, biblische Namen. Auch Aaron ist ein biblischer Name. Das ist der Bruder von Moses.
Ja, genau. Ja.
Ein Hohepriester. Sind diese diversen Assoziationen an die Bibel, ist das Ausdruck ihrer Religiosität?
Ich denke, dass das wieder mit dem Vokabular zu tun hat, was ich vorhin angesprochen habe. Und als ich Dogs and Spirit geschrieben habe, also das Album, da bin ich noch viel unbewusster an das alles herangegangen. Und ich glaube, ich habe dann wirklich einfach mit dem Vokabular gearbeitet, das vorhanden war und mit dem Gedankengut, das in mir verankert ist. Und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so gemerkt. Das ist einfach geflossen, so rausgekommen. Und es ist mir dann erst aufgefallen, als ich darauf angesprochen wurde, als dann das Album rauskam. Haben dann plötzlich alle vom Alten Testament zu reden begonnen. Und das war für mich gar nicht so ein bewusstes Einfließen.
Sie sind Musikerin, Sie haben mir erzählt, eine der Platten, die Sie immer, 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 immer wieder hören, ist eine von David Bowie.
Ja.
Kate Bush haben Sie mir auch noch geschrieben, die hören Sie auch viel. Station to Station aus dem Jahr 1976. Der Titelsong Station to Station, der ist episch, 10 Minuten, über 10 Minuten. Ich habe jetzt 2 Ausschnitte vorbereitet.
Mhm.
Sie dürfen wählen. Entweder wir hören rein in das ellenlange Intro oder wir hören rein in einen Ausschnitt aus der Mitte. Was möchten Sie?
Aus der Mitte des Liedes?
Aus der Mitte des Liedes.
Ja, lieber aus der Mitte. Making sure I stay.
So war das der Ausschnitt Station to Station von David Bowie. Wenn man diesen Ausschnitt hört, weiß man, warum der Song 10 Minuten lang ist. Mhm. Eine Unzahl von Teilen, die da hintereinander kommen. Wahnsinnig verspielt, finde ich.
Ja, es ist der absolute Wahnsinn.
Also ein Song reicht gar nicht, um die ganzen Teile eigentlich unterzubringen.
Ja, ich glaube, das ist einfach das Genie von David Bowie, das einfach nicht, zügelbar ist.
Ist er ein Vorbild für Sie?
Er ist in dem Sinn ein Vorbild für mich, dass ich das Gefühl habe, er setzt sich keine Grenzen, also auch auf der Fantasieebene. Und ich könnte jetzt 3 Stunden über das reden. Aber
was mir aufgefallen ist, dass ich reingehört habe in diese Platte, ist, wie künstlich die eigentlich ist. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der Ausdruck einer Seelenlage, die David Bowie da vor uns ausbreitet. Das sind künstliche Paradiese eigentlich.
Ja, also man sagt ja auch, dass er sich nicht erinnern kann, wie er das Album aufgenommen hat, weil er einfach so auf Koks war die ganze Zeit, dass er eigentlich gar nicht weiß, was passiert ist. Und was man vielleicht auch wissen muss, aber da weiß ich gar nicht so sehr darüber Bescheid, es hat viel mit dem magischen, also fast schon magischen Satanismus von Aleister Crowley zu tun. Also auch das Station to Station, das hat mit einer gewissen... Also das ist ein mythologischer Bezug eigentlich zu den Theorien von Aleister Crowley. Da wird sehr, ich weiß nicht, ob man sagen kann, esoterisch, aber also so der magische Bezug ist auch sehr vorhanden und natürlich gar nicht...
nicht aus dem Alltag irgendwie rausgenommen.
Genau.
Ist das Musik, die Sie schon immer gehört haben?
Nein, David Bowie ich musste mir wirklich einen Zugang... verschaffen. Oder ja, vielleicht auch nicht. Also irgendwann ist er einfach aufgetaucht und dann war er da. Aber vorher habe ich gar nichts damit anfangen können.
Was mir jetzt aufgefallen ist, bei den 3 Dingen, über die wir gesprochen haben, New Romancer, die Punk-Doku auf der anderen Seite und eben David Bowie, das sind alles Dinge, die sind rausgekommen, bevor sie überhaupt auf der Welt waren.
Ja, das stimmt.
Was ist das? Ist das eine Recherche? Sind die alten Sachen einfach besser? Oder...
Ich glaube, ich fühle mich im Moment einfach sehr hingezogen zu den 80er Jahren, also zu den frühen 80er Jahren und vielleicht noch ein bisschen vorher. Und ich weiß nicht genau, an was das liegt. Ich glaube, es war einfach auch eine sehr aufregende Zeit, wo sehr viel passiert ist. Und ich weiß selber auch nicht genau, warum, aber ich fühle mich sehr hingezogen zu dem im Moment.
Ein letzter Punkt auf Ihrer Liste passt eigentlich dazu. 80er Jahre, das sind für mich auch Oberflächen. Sie haben sich in der Fondation Bayerler bei Basel die Ausstellung von Jeff Koons angeschaut. Ein Popkünstler eigentlich, der Staubsauger auf Sockel stellt, der Nippesfiguren oder so Kindergeburtstagsutensilien ins Riesige vergrößert. Ich dachte immer, die Kunst von Koons, die macht eigentlich Spaß. Mhm. Hat Ihnen diese Ausstellung Spaß gemacht?
Ja, sehr.
Ja?
Ja. Ja, also ich meine, da kommt man rein und man will weinen vor Glück. Aber ich war vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, weil ich habe das Interview von ihm gelesen, bevor ich in die Ausstellung gegangen bin. Und ich meine, die Sachen, das hat mich so beeindruckt, was er gesagt hat. Und auch der, Approach?
Zugang.
Genau. Der Zugang, den er hat zu dem ganzen Thema Kunst, ist so eindrücklich, weil wir kennen das gar nicht. Hier in Europa haben wir oft das Gefühl, dass Kunst hat... Im Kern hat es was mit Zerbrochenheit zu tun und mit Spannung, mit Zerrissenheit, mit irgendwie mit dem Hässlichen in uns, das man wieder so raufholen will. Und Jeff Koons hat dann einfach so gesagt, er denkt, Künstler mögen Menschen und sie sind daran interessiert, ein Teil der menschlichen Gemeinschaft zu sein. Und er sagt, ja, er möchte, dass seine Kunstwerke den Menschen stabilisieren und ermutigen und irgendwie auch heilen, also er hat es nicht so gesagt, und ich fand das wirklich sehr eindrücklich und trotzdem ist es ja nicht, das hat er auch selber gesagt, es ist nicht einfache Kunst, also das heißt dann nicht, dass man da reingehen kann und es ist wie auf dem Kinderspielplatz und man kann sich das angucken und es ist einfach schön, weil es passiert ja wirklich auch sehr viel und ich glaube, dass gerade deswegen so viel passiert, weil er gliedert sich so sehr ein in die menschliche Gemeinschaft mit den Archetypen, die in uns allen verankert sind und sucht so die gemeinsamen Punkte und versucht so ein allgemeinen breiten Zugang zu schaffen, dass man kann sich als Mensch in der Ausstellung kann man sich gar nicht zu, man kann sich gar nicht rausnehmen. Man ist automatisch betroffen, schon nur weil man ein Mensch ist. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Machen Sie das Gleiche?
Ja, ich glaube, darum hat es mich auch so beeindruckt, weil es ist eigentlich genau das, was ich auch suche. Also natürlich arbeite ich, ich bin ja noch völlig am Anfang, ich bin eine sehr junge Künstlerin, aber ich möchte, dorthin möchte ich ja auf jeden Fall.
Vielen Dank, Anna Aro.
Dankeschön.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.